I went to the UN and I told the UN, I said, I'm your first citizen.
Vor den Vereinten Nationen erklärte er, er sei ihr erster Bürger, worauf die Vereinten Nationen feststellten, dass sie keine Bürger hätten, nur Staaten.
We only have states. I said, yeah, but I'm your first citizen because
Davis aber beharrte darauf, Weltbürger zu sein und begann mit diesem aufsehenerregenden Auftritt kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges seinen Kampf gegen die Nationalstaaten, die nach seiner Ansicht die Welt nur in den Abgrund des Krieges führen würden.
Greenpeace, von ATTAC, der Occupy-Bewegung und Amnesty International, das sind eigentlich alles Organisationen, die sich auch berufen könnten auf Gary Davis.
Heute geht es auch, weil Besorgnisse über die Zukunft und gleichzeitig Bereitschaften, anders zu handeln, tatsächlich durch alle gesellschaftlichen Gruppen durchgehen. Und genau dort kann man auch ansetzen.
Gary Davis, der Weltbürger Nummer 1, personifiziert so etwas wie einen globalen, transnationalen Ansatz.
Die Herausforderung des Politischen besteht heute darin, dass immer mehr Bereiche der gesellschaftlichen Wirklichkeit weit über den einzelnen Staat hinausgreifen. Die Demokratie ist jedoch seit ihrer Entstehung an den Staat gebunden. Der Wille des Staatsvolks ist der legitimierende Grund des politischen Handelns. Daher gerät unter den Bedingungen der Globalisierung die Demokratie in Gefahr, weil keines Volkes Wille mehr ausreicht, um die politische Entwicklung zu steuern. Will man deshalb die Demokratie nicht aufgeben, bedarf es einer Transformation des Staates.
Die Politik ist legitimiert durch die Wähler. Legitimiert für die Nation, soll da das Beste machen für die Bürger. Jetzt sind die Herausforderungen, vor der wir als Menschheit stehen, global. Und damit ist das Primat der Politik auf der globalen Ebene verloren gegangen.
Fridtjof Finkbeiner ist Mitglied des Club of Rome und Stifter der Global Marshall Plan Foundation. Finkbeiner hat eine Stiftung für den Weltvertrag ins Leben gerufen. In diesem Vertrag sollen die Spielregeln für eine gerechtere Welt festgelegt werden. Für eine Welt, in der sich die Menschen als Weltbürger fühlen und nicht mehr nur für ihr eigenes Land einstehen. Professor Dieter Rucht ist Protestforscher am Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin.
Es gibt immer mehr Leute, die sich um solche transnationalen oder globale Probleme kümmern, wo schon Leute Verantwortung spüren, wo sie eben nicht die Verantwortung nur delegieren an die gewählten Politikerinnen und Politiker, sondern sagen, entweder das ist meine Mitverantwortung als Bürgerin, oder aber die Regierungen kriegen das gar nicht richtig auf die Reihe. Entweder sie können es nicht oder sie wollen es nicht oder sie werden von Lobbyisten belagert, die ganz andere Ziele verfolgen. Das heißt, man muss die Dinge entweder selbst in die Hand nehmen und oder man muss Druck auf die Regierenden ausüben.
Das hat schon einmal ein Mann getan. Er hat eine weltweite Bewegung gegründet. Sie druckte Weltbürgerpässe, setzte sich für eine Weltbürgerbewegung ein und wurde von Menschen wie Albert Einstein, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, André Breton, Albert Schweitzer, André Gide und vielen anderen Prominenten unterstützt und von Hunderttausenden Bürgern getragen. Die Weltbürgerbewegung, angeführt vom Weltbürger Nummer 1, Gary Davis. Paris, 1948. Europa liegt noch in den Trümmern des Zweiten Weltkriegs. Der US-Amerikaner Gary Davis ist 27 Jahre alt. Er hat als Bomberpilot im Zweiten Weltkrieg viele Einsätze geflogen. Hunderte von Zivilisten sind ums Leben gekommen. Jetzt droht er an seinen Schuldgefühlen zu zerbrechen und würde alles dafür tun, dass es niemals mehr einen solchen Krieg geben wird. Und er glaubt zu wissen, was die Ursache für den Krieg, sozusagen die Wurzel allen Übels ist, der Nationalstaat. Davis entwickelt eine politische, weltföderalistische Idee.
Eines meiner Hauptziele bestand darin, zu demonstrieren, dass der Nationalstaat gar nicht umgestürzt werden muss. Wenn es mir nur gelänge, ohne Dokumente zu überleben, Grenzen ohne Pass zu überschreiten, und mich als freies menschliches Wesen zu bewegen, ohne von irgendeinem nationalen Berechtigungsnachweis zu profitieren, hätte ich den Nationalismus selber mitten ins Herz getroffen.
Als die UNO in Paris tagt, hält Gary Davis seine Chance für gekommen. Er stürmt das UN-Gebäude. Stefan Mögle-Stadl ist ehrenamtliches Vorstandsmitglied der World Citizen Foundation, einer 1998 gegründeten Stiftung mit Hauptsitz in New York, die sich für kosmopolitische Ideen einsetzt. Er hat Gary Davis persönlich gekannt und erinnert sich.
Sie müssen sich die Situation damals 1948 vorstellen. Die UNO tagt in Paris, weil das Gebäude in New York noch nicht fertiggestellt war. Und es ging im Jahr 1948 um das Thema Menschenrechte. Und man war eher geneigt, diese 30 Paragraphen wieder in der Schublade verschwinden zu lassen. Und jetzt kam da ein junger Mann, gibt seine US-Staatsbürgerschaft auf, stellt sich vor der Journalistenmenge auf, die da sich versammelt hat und wartet. Die Pressefotografen sind da. Und dann zückt er seinen US-Reisepass und zündet den in aller Seelenruhe vor laufenden Kameras und versammelt der Presse an und sagt, sorry, es kann nicht mehr so weitergehen wie bisher. Ich erkläre mich hiermit zum staatenlosen Weltbürger.
Die UNO-Idee sei ja schön und gut, sagt Gary Davis vor den UN-Abgeordneten. Aber sie gehe nicht weit genug. Letztlich würden da wieder nur nationalstaatliche Partikularinteressen abgeglichen. Nötig sei aber ein richtiges Weltparlament, das die Freiheit und Souveränität jedes Einzelnen schütze, egal wo er oder sie lebe und vor allem unabhängig vom scharfen ökonomischen Wettbewerb, der zwischen den Nationalstaaten ungebrochen weiter tobe. Die Medien überschlagen sich. Gary Davis trifft mitten ins Herz des allgemeinen Gefühls der Kriegsmüdigkeit und dem Wunsch, nie mehr Kriegsgräuel erleben zu müssen. Gary Davis erscheint auf den Titelseiten internationaler Magazine. Der New Yorker schreibt:
Mr. Davis ist im Gleichschritt mit dem Universum. Wir anderen marschieren im Takt einer kaputten Trommel.
Das Time Magazine revidiert seine frühere Charakterisierung als Verrückten und kennzeichnet den ehemaligen Amerikaner nun als einen Menschen
von klugem Verstand, der seine Kollegen der französischen Intelligenz permanent überrascht.
Die Weltbürgerbewegung des Gary Davis ist eine Reaktion auf den radikalen Nationalismus der zurückliegenden Jahrzehnte.
Insofern gibt es eine deutliche Gegenbewegung dagegen zu sagen, wir müssen eigentlich mit dem Nationalismus komplett abschließen und wollen etwas ganz anderes. Das ist die Vorstellung, dass sich Menschen, nachdem die Staaten ja sich so stark bekriegt haben, dafür einsetzen müssen, diese nationalen Grenzen persönlich zu überwinden.
Sagt Professor Martin Kirsch, Historiker an der Humboldt-Universität Berlin, Schwerpunkt transnationale Biografien und Weltgeschichtsschreibung im 20. Jahrhundert. Der Zweite Weltkrieg hat über 60 Millionen Menschen das Leben gekostet. Jetzt soll eine weltweite Gemeinschaft von Nationen geschaffen werden, die durch Kooperation und mit den Mitteln der Diplomatie ihre Politik gestaltet. Am 25. Juni 1945 treffen sich in San Francisco 50 Staaten und gründen die Vereinten Nationen. Wolfgang Krauser ist Politikwissenschaftler und arbeitet am Hamburger Institut für Sozialforschung.
Die Vereinten Nationen sind 1945 gegründet worden, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, sozusagen als der Versuch, daraus Konsequenzen zu ziehen. Und Gary Davis hat die Weltbürgerbewegung 1948 gegründet, auch um Konsequenzen aus dem Krieg zu ziehen. Und insofern war das ganz naheliegend, dass er sich bezog auf diese Einrichtung Vereinte Nationen. Denn Weltbürgertum und Vereinte Nationen korrespondiert natürlich vom Ideengehalt bis zu einem gewissen Grad. Und er hat natürlich eine scharfe Kritik auch an den Vereinten Nationen gehabt, denn er wollte ja den Nationalstaat oder die Nationalstaaten abschaffen. Aber er hat auch gesehen, dass das auf jeden Fall ein Ansatz ist, der in eine ähnliche Richtung geht.
Das Ziel der Vereinten Nationen ist es, die Menschheit vor der Geißel des Krieges zu bewahren. Genau dasselbe Anliegen hat Gary Davis und teilt dieses mit vielen hunderttausenden Menschen, die den Terror des Zweiten Weltkrieges gerade hinter sich haben. Tausende schreiben ihm Briefe, die sie mit Weltbürger Gary Davis, Palais de Chaillot, Paris adressieren. Die Pariser Bevölkerung versorgt ihn mit Käse und Rotwein.
Gary Davis bot den Menschen einen Zugang, einen Ausweg, nämlich zu sagen, was neu war: Wir mischen uns ein. Wir lassen nicht die Politiker, nicht die Regierungschefs und die Diplomaten das hinter verschlossenen Türen bereden. Nein, wir sind als Bürger das Souverän und jetzt melden wir uns zu Wort. Das war sozusagen ein Gedanke, eine Grenzüberschreitung, die damals auch viele Intellektuelle fasziniert hat. Durch sozusagen diese einzelne Aktion eines Mannes entstand die Idee, ja, wir können was tun. Wir definieren uns selber als Bürger dieser Welt. Und in dem Wort Bürger steckt ja auch das Wort Bürger. Das heißt, wir bürgen für die Welt. Wir übernehmen eine Weltbürgerschaft, eine Bürgschaft und lassen nicht mehr wie bislang in der Weltgeschichte eher die Diplomaten, die Politiker und die Regenten die Sache unter sich ausmachen, sondern jetzt mischen wir uns als Bürger dieser Welt, als Weltbürger ein. Das hat einen ungeheuren Auftrieb damals auch vielen gegeben.
Zumal die UNO ein Problem hat. Schon kurz nach ihrer Gründung droht sie zum Papiertiger zu verkommen, vor dem Hintergrund des Ost-West-Konflikts. Während die westlichen Staaten ausschließlich politische und bürgerliche Freiheitsrechte in die Erklärung aufnehmen wollen, bestehen die Sowjetunion und andere sozialistische Staaten auf demselben Stellenwert wirtschaftlicher und sozialer Rechte. Nach fast zweijährigen Debatten spüren die Mitglieder der Menschenrechtskommission, dass sie nicht mehr viel Zeit haben, ihr Projekt durch die UN-Vollversammlung zu bringen, die 1948 im Palais de Chaillot in Paris tagt. Der Ost-West-Konflikt ist zum Kalten Krieg eskaliert.
Ich glaube, dass Gary Davis sehr enttäuscht gewesen ist, vom Unvermögen der Vereinten Nationen stärker Einfluss zu nehmen nach dem Ausbruch von militärischen Konflikten, insbesondere was sozusagen die wechselseitige, die gegenseitige Blockade im UN-Sicherheitsrat anbetrifft. Ich vermute, dass ihn das beinahe in den Wahnsinn getrieben hätte, weil er natürlich gesehen hat, dass das eine supranationale Organisation ist, die machtpolitisch weitgehend kastriert ist.
Am 19. November 1948 entschließen sich Davis und seine Unterstützer, die Operation Oran zu starten. Der Plan? Davis und andere Weltbürger sollen in die teilweise öffentliche Generalversammlung der UNO eingeschleust werden. Dort soll Davis dann in einem entscheidenden Augenblick den Balkon überspringen und vor den Delegierten und TV-Kameras eine einminütige Erklärung zugunsten einer Weltregierung abgeben. Gary Davis stellt sich ans Rednerpult und beginnt eine Rede im Namen des Weltvolks, das hier nicht vertreten ist.
Mr. President, I want to say very briefly that my delegation.
Ich unterbreche hiermit im Namen des Weltvolkes, welches hier nicht vertreten ist. Obwohl meine Worte wahrscheinlich auf taube Ohren stoßen, kann unser gemeinsames Bedürfnis nach einem Weltrecht und Gesetz nicht länger unberücksichtigt bleiben. Wir, das Volk, wollen den Frieden, den nur eine Weltregierung geben kann. Die Nationalstaaten, die Sie vertreten, scheiden uns voneinander und führen uns in den Abgrund des totalen Krieges. Ich fordere Sie auf, uns nicht länger mit dieser Illusion politischer Autorität zu betrügen. Ich fordere Sie auf, unverzüglich eine konstituierende Weltversammlung einzuberufen, um das Niveau zu heben, um das herum sich alle Menschen versammeln können. Das Niveau wahren Friedens, das Niveau der einen Regierung für die eine Welt.
Davis wird gewaltsam aus dem Saal gebracht. Zeitgleich aber geben seine Freunde Robert Sarrazac und Albert Camus eine Pressekonferenz in einem gegenüberliegenden Sitzungssaal. Die Augen der Weltöffentlichkeit sind auf sie gerichtet und die Sympathien ebenfalls. Die Prominenten stellen sich hinter Gary Davis, Albert Camus, André Breton, Albert Schweitzer, Albert Einstein und viele andere. Gary Davis ist ein Star. Er ziert die Titelseiten des Time Magazine, des New Yorker Chronicle und der deutschen Wochenzeitschrift Spiegel. Er bekommt Zuspruch und Bestätigung aus aller Welt und beginnt, Weltbürgerpässe zu entwerfen. Kleine blaue Dokumentenbüchlein, auf deren Vorderseiten die Weltkugel gedruckt ist, darunter die Worte World Passport, gedruckt in 5 Sprachen.
Gary Davis und die Weltbürger wie Albert Camus verstanden durchaus den nationalen Pass auch wie so eine Art Besitzurkunde des Nationalstaates an seinen Bürgern oder Untertanen. Und das wollte man durchbrechen, diese Art von Denken oder Funktionsweise. Und infolgedessen hat Gary Davis einen eigenen Weltbürgerpass kreiert, um damit sozusagen wirklich auch zu dokumentieren, ja, ich habe nicht nur bewusstseinsmäßig den Nationalismus hinter mir gelassen, sondern ich habe auch sozusagen im täglichen Leben, in der Reisetätigkeit, in der Ausweispflicht den Nationalstaat relativiert und hinter mir gelassen.
Zwischen 1948 und 1950 lassen sich mehr als 750.000 Menschen aus 150 Ländern als Weltbürger registrieren. 300 Städte in Frankreich und den Vereinigten Staaten erklären sich zu Weltbürgergemeinden. Die Weltbürgerbewegung mobilisiert zehntausende Bürger von Paris. Im Pariser Konzertsaal Salle Pleyel erscheinen über 3000 Menschen zu einem Weltbürgertreffen. Über 2000 weitere Weltbürger finden keinen Einlass mehr. Das Ziel all dieser Menschen ist es, die Erklärung der allgemeinen Menschenrechte durch die UNO zu forcieren. Und es werden immer mehr. Am Tag vor der UN-Beschlussfassung, am 9. Dezember 1948, füllte Gary Davis das Pariser Velodrom d'Hiver.
Etwa 25.000 Menschen versammelten sich im Pferderennstadion, um Gary Davis zu lauschen und auch den Mitgliedern dieses Solidaritätsrates der Weltbürger. Und mittlerweile hat durch die Besetzungsaktion die Weltbürgerbewegung eine so gute Weltpresse bekommen und Zehntausende von Menschen wechselten sich ab und haben sozusagen das UNO-Gelände in Paris damals belagert, sodass die Diplomaten kaum noch rein und rauskamen. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass man sich gezwungen sah, ein Feigenblatt zuzulegen. Und tatsächlich dann am 10. Dezember 1948 wurde ja diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte doch noch verabschiedet, was so nicht geplant war von den Regierungen.
Am 10. Dezember 1948 wird auf der UN-Generalversammlung die gemeinsame Erklärung der allgemeinen Menschenrechte proklamiert, die ohne Gegenstimmen angenommen wurde. Inwieweit das Drängen der Weltbürgerbewegung reale Wirkung gezeigt hat oder ob dies eher ein Mythos der World Citizen Bewegung ist, sei dahingestellt. Wahr ist, dass die Weltbürgerbewegung weltweit Zulauf erhält. In den Jahren 1948 bis 1951 lassen sich mehrere hunderttausend Menschen verschiedenster Nationen als Weltbürger registrieren. »1950 kehrt Gary Davis als Immigrant in die USA zurück. Er heiratet, arbeitet in seinem Beruf als Schauspieler, wird Vater. Doch seine Bemühungen um eine Weltregierung sind nach wie vor das Wichtigste in seinem Leben. Am 4. September 1953 ruft Davis in Ellsworth, Maine, die Weltregierung aus.
»Hier, in diesem Rathaus in Ellsworth, Maine, in den souveränen Staaten von Amerika«, existiere ich, ein Weltbürger, in einer Weltanarchie. Einen solchen Zustand kann ich nicht länger hinnehmen. Kraft der Autorität, die mir als Weltsouverän zusteht, ist es mein Recht und meine Pflicht gegenüber mir und der Menschheit, hiermit eine Weltregierung für mich auszurufen.
1954 gründet er die World Service Authority, die zentrale Anlaufstelle zur Ausstellung von Weltbürgerpässen. 1956 reist Davis mit seinem selbst ausgestellten Weltpass auf Einladung eines Gurus nach Indien. Die indischen Behörden akzeptieren den Weltpass und lassen ihn einreisen. Weniger Glück hat er ein Jahr später, als er nach Westdeutschland einreisen will. Der Westdeutsche Rundfunk berichtet 1957.
Hannovers Gerichtsgefängnis, das im Jahr 13.000 bis 14.000 Unterkunft gewährt, beherbergt seit Anfang dieser Woche einen prominenten Gast. Den 36 Jahre alten ehemaligen amerikanischen Bomberpiloten Gary Davis, der 1948 vor dem Palais Chaillot seine aufsehenerregende und hoffnungsvolle Laufbahn als Weltbürger Nummer 1 begann. Vor dem Gefängnis stehen seine deutschen Anhänger und verlangen, zu ihm gelassen zu werden, um ihm Blumen, Kuchen und Zigaretten zu überreichen. Drinnen sitzt Gary und wartet auf ein Antwortschreiben des deutschen Bundeskanzlers, den er vor seiner Abreise davon unterrichtete, dass er die Absicht habe, in die Bundesrepublik überzusiedeln, um hier der Weltbürgerorganisation zu neuem Ansehen und besserer Wirksamkeit zu verhelfen. Das war auch der Inhalt eines Gespräches, das wir gerade noch vor seiner Festnahme mit ihm führen konnten.
Ja, ich möchte hier leben. Ich möchte in Deutschland aus vielen Gründen leben und arbeiten. Warum gerade Deutschland? Weil ich seit 1948 von Anfang an gemerkt habe, dass Deutschland zunächst einmal eine sehr wichtige geografische Position in der heutigen Welt einnimmt.
Einige Länder akzeptieren seinen Weltpass. In anderen kommt es zu diplomatischen Verwicklungen. Gary Davis landet immer wieder im Gefängnis und wird abgeschoben. 1961 verlässt Davis die USA und geht nach Frankreich.
Dann schmolz in den 50er und 60er, 70er Jahren die Bewegung dann doch deutlich ab. Durch den Kalten Krieg, durch das Wirtschaftswunder, wo viele sich sozusagen drauf verlagert haben, dann eine neue Karriere aufzubauen, Geld zu verdienen. Wo auch das Weltbürgertum von dem Kommunismus als imperialistischer Agent bezeichnet wurde, während es vom Kapitalismus als kommunistischer Agent bezeichnet wurde und die Weltbürger sich plötzlich sozusagen zwischen allen Stühlen wiederfanden, für viele eine durchaus unangenehme Erfahrung. Da hat diese Weltbürgerbewegung doch dann in der Masse rasant abgenommen.
1950 bricht der Koreakrieg aus. Die Welt ist gespalten. Da kann man nur etwas erreichen, wenn man sich den großen politischen Strömungen anschließt. Jean-Paul Sartre beschimpft Gary Davis 1952 auf einer Tagung der Weltfriedensbewegung in Moskau als hoffnungslos idealistisch und völlig unpolitisch und deshalb völlig ineffizient. Die neuen Friedensbewegungen der 50er und 60er Jahre entstehen nicht auf der Basis der vergleichsweise abstrakten Weltbürgeridee, sondern als Reaktion auf konkrete Bedrohungen und Kriege. Atomrüstung, Vietnamkrieg.
Und in den 70er Jahren folgten dann natürlich die großen Umweltthemen, insbesondere das Thema Atomkraftwerke, Nuklearenergie, die Entstehung von Anti-AKW-Bewegungen.
1974 gründet Gary Davis in Mühlhausen im Elsass den Weltgerichtshof der Menschenrechte. In den vergangenen Jahren ist er häufig wegen illegaler Grenzübertritte und Irreführung der Öffentlichkeit verhaftet und verurteilt worden. Das Büro der World Service Authority, das er in Basel eröffnet hat, wird von den Schweizer Behörden geschlossen. Gegen Davis wird der Vorwurf der Aneignung öffentlicher Ämter erhoben. Die World Citizen Bewegung verkommt nach und nach zur Bedeutungslosigkeit und gerät in Vergessenheit. Dennoch messen Wissenschaftler den Protestaktionen von Gary Davis eine große Bedeutung zu.
Greenpeace, von ATTAC, der Occupy-Bewegung und Amnesty International. Das sind eigentlich alles Organisationen, die sich auch berufen könnten auf Gary Davis. Die meisten wissen gar nicht, inwiefern Gary Davis auch ein Stück weit ein Vorreiter dieser Organisationen und Bewegungen, die damit zusammenhängen, gewesen ist. Es gibt, wenn Sie so wollen, in einer diversifizierten Weise eine Fortsetzung, ohne dass es eine unmittelbare Kontinuität gibt. Aber wenn Sie so wollen, etwas von dem Geist von Gary Davis ist in diesen genannten Organisationen und Bewegungen und Strömungen auch heute aktiv.
Mit dem Ende der Blockkonfrontation 1989 vollzieht sich auch bei den zivilgesellschaftlichen Bewegungen ein Wandel. Nach den ideologisch aufgeladenen Gegenbewegungen vor 1989 heißt die Devise nun: Eine bessere Welt ist machbar. Das Internet ermöglicht einen weltweiten Gedankenaustausch, bei dem nationale Grenzen an Bedeutung verlieren. Vorwiegend junge Leute stellen fest, dass sie dieselben Sorgen und Befürchtungen haben und beginnen, Organisationen aufzubauen, die weltweit agieren. So keimt ein neues globales Verantwortungsgefühl auf, aber keine zweite Weltbürgerbewegung nach dem Vorbild von Gary Davis.
Damit ist kein Weltbürgertum, kein Kosmopolitismus im klassischen Sinne gemeint, kein normativer Aufruf zu einer Welt ohne Grenzen. Vielmehr erzeugen Großrisiken eine neue, nationenübergreifende Zwangsgemeinschaft, weil das Überleben aller davon abhängig ist, ob sie zu gemeinsamen Handeln zusammenfinden.
Harald Welzer hat die Internetplattform Futur 2 gegründet.
Gesellschaftliche Veränderungsprozesse kriegen sie nur in Gang, wenn sie in allen gesellschaftlichen Gruppen einen Anteil von Leuten haben, die bereit sind, da mitzuziehen. Es muss quer durch die Gesellschaft gehen. Es muss sozusagen kultureller Bestandteil sein, dass man zum Beispiel nicht mehr fliegt oder dass man auf eine bestimmte Art ressourcenschonend Urlaub macht, dass man sich anders ernährt. Heute geht das auch, weil Besorgnisse über die Zukunft und gleichzeitig Bereitschaften, anders zu handeln, tatsächlich durch alle gesellschaftlichen Gruppen durchgehen. Und genau dort kann man auch ansetzen.
Das Gefühl individueller Ohnmacht, die die 70er und 80er Jahre geprägt hat, scheint überwunden.
Eine andere Weltsicht entsteht langsam. Langsam. Das ist ein riesiger Fortschritt, der dann, wenn sie sich inkarniert, in der Inkarnation zu materieller, politischer, sozialer Kraft wird, die kannibalische Weltordnung in ihren Strukturen erschüttern wird. Dieses Erwachen der Menschen führt zu einer ganz unglaublichen Vielfalt individueller oder gruppenweisen neuen kollektiven Praktiken.
Sagt der Schweizer Jean Ziegler, bis 2008 Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung. Julian Assange und Edward Snowden sind zwei Beispiele, wie sich die Wahrnehmung verändert hat. Die Reaktionen auf ihre Enthüllungen zeigen, dass sie auf einer Weltbühne agieren. Weltbürgertum scheint nicht mehr nur die idealistische Idee eines Gary Davis zu sein, sondern allmählich reale Formen anzunehmen. Stefan Mögle-Stadl.
Den Julian hat er den Weltbürgerpass noch persönlich überreichen können in London. An Snowden kam er schon persönlich nicht mehr ran. Gary Davis ist ja auch dann jetzt in den letzten Jahren im gewissen Alter, 90, 92 gewesen. Aber er hat ihn durch einen Kurier zustellen lassen auf dem internationalen Flughafen in Moskau, weil Gary Davis und auch ich der Meinung sind, dass Menschen wie Julian Assange oder Snowden auch eine Art von neuem Weltbürgertum leben, indem sie Dinge an die Öffentlichkeit bringen, wo nationale Regierungen, nationale Geheimdienste gegen Menschenrechte, Völkerrecht, Datenschutz etc. verstoßen und wagen, als Whistleblower dies publik zu machen.
Trotz alledem ist die Idee eines Weltbürgertums nach wie vor eine Utopie. Ein tiefgreifender Bewusstseinswandel ist nötig, damit die Idee Realität werden kann.
Wir haben jetzt in Europa einen europäischen Menschenrechtsgerichtshof, wo man nationale Regierungen verklagen kann. Und wir haben ein, was ich nenne, ein Weltbürgergefühl. Ein Gefühl, dass viele durch die später hinzugekommene Reisefreiheit sich jetzt so als Weltbürger fühlen. Man reist Rio, New York, Tokio. Und zu diesem Weltbürgergefühl müsste jetzt noch eine Weltbürgerverantwortung, eine Weltbürgerverpflichtung, Selbstverpflichtung kommen, nicht nur Reisefreiheit zu genießen oder auch Meinungsfreiheit zu genießen, sondern die auch zu verteidigen und daran mitzuwirken, sozusagen dieses Weltbürgerbewusstsein zu institutionalisieren. Und das geht letztendlich in die Richtung, dass wir ein Weltrecht brauchen, dass wir letztendlich ein Weltparlament brauchen und nicht eine Versammlung in New York von Regierungen, die wirklich nicht die Weltbevölkerung repräsentieren. Ein Weltbürgergefühl reicht nicht aus für die Situation, in der wir uns befinden, sondern wir brauchen zunehmend eben auch Weltbürgertaten und weltbürgerliche Strukturen weltweit.
Der Mann, der nach dem Zweiten Weltkrieg für ein neues weltbürgerliches Denken gekämpft hat, ist in diesem Jahr gestorben. Am 24. Juli 2013, im Alter von 91 Jahren, in Williston im US-Bundesstaat Vermont. Nachrufe erschienen in der New York Times und der Washington Post. In Deutschland dagegen hat niemand öffentlich Notiz vom Ableben des Weltbürgers Nummer 1 genommen.